Bild, das euch allen Angst macht. Aufgepasst. Lass das mal auf dich wirken. Ja. Kennen wir alle. Ja. Mir fällt das besonders auf, wenn ich unterwegs bin und dann mein Handy navigiert und ich noch telefoniere und dann merke ich irgendwann, oh hoppla, jetzt kommt dieses Bild. Dann habe ich nur die Wahl, oder du auch, zwischen alle Stromfresser abstellen und wenn du irgendwie kannst, Ladekabel dran, sonst geht das Ding aus. Geistlich, glaube ich, gibt es das auch, dass uns die Kraft ausgeht. Und auch dann gilt es, und so habe ich meine Predigt überschrieben, geistliche Energiefresser erkennen und deaktivieren. Ob das technisch jetzt alles so präzis ist, was ich sagen werde, das weiß ich nicht. Da müsst ihr die Leute fragen, die ein bisschen mehr davon verstehen als ich. Aber ich erkenne in unserem Leben geistliche Energiefresser, die uns müde und alle machen. Und ich halte es für sehr bedeutsam, dass wir darüber nachdenken, was trägt dazu bei, dass ich als Person oder auch wir als Gemeinde geistlich kraftlos werden können. Zuflucht möchte ich nehmen in meinen Ausführungen in Richter 4. Ich werde das Thema hier nicht umfassend behandeln, aber einige Gedanken von Richter 4 für uns ableiten. Zum Richterbuch lasst mich einige Vorüberlegungen weitergeben. Der Aufbau des Richterbuches ist folgender: Das Volk Israel ist ins verheißene Land gekommen, sie haben es erobert und jetzt müssen sie da irgendwie leben. Also mit der Hilfe des Herrn haben sie das Land einnehmen können und es gibt so einen Kreislauf, der sich abzeichnet im Richterbuch, der sich permanent wiederholt. Ja. Das Volk beginnt zu sündigen, dann lässt Gott es in die Hand der Feinde kommen, weil sie ihn ablehnen, er schützt sie nicht mehr, sie kommen in Knechtschaft. Dann flehen sie zu Gott um Hilfe, um Vergebung der Sünde. Gott wendet sich ihnen wieder zu, er errettet sie und sie haben ein paar Jahre Ruhe. Und nach diesen paar Jahren Ruhe fällt ihnen nichts Besseres ein, als wieder zu sündigen. Und dann beginnt der Kreislauf von neuem und der wiederholt sich viele, viele Male im Richterbuch. Und ich möchte einen so einen Kreislauf, wie wir ihn in Richter 4 gemeinsam mit uns betrachten. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, das ist zu lang. Wenn ihr eure Kinder erschrecken wollt, lest ihnen abends diese Geschichte vor. Ja. Richter 4 ab Vers 1. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera, er wohnte in Haroshet-Goyim. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und rief Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali und sprach zu ihm, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Naphtalitern und den Sebulunitern? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabit, zu dir lenken an den Bach Kishon mit seinem Wagen und mit seinem Herr und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so will ich auch nicht gehen. Sie sprach, ich will mit dir gehen. Aber der Ruhm wird nicht dir zufallen auf dem Weg, den du gehst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau ausliefern. So machte sich Deborah auf und ging mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh und es zogen hinauf mit ihm 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Die Geschichte hat für mich viel, viel Interessantes. Das Kapitel läuft dann so ab, es kommt zu einer militärischen Auseinandersetzung. Der Heerführer Jabins flieht, der Sisera kommt in das Zelt einer Frau und versucht sich da zu verstecken und die lässt ihn einschlafen. Ja, und Frauen kriegen immer, was sie wollen. Ja, am Ende treibt sie dann einen Zeltpflock durch seinen Kopf. Man muss sagen, an der Stelle, damals war das Aufbauen und Pflegen des Zeltes Frauensache. Das heißt, die wussten mit Hammer, Meißel und Pflöcken umzugehen. So überrascht uns die Geschichte. Damals hat sie vermutlich niemand wirklich überrascht. So. Welche Energiefresser lassen sich erkennen, geistliche Energiefresser in Richter 4? Einige sind offensichtlich, einige sprangen mich auch erst so an, als ich ein wenig über dieses Kapitel nachdachte. Ich möchte als erstes für uns den Gedanken ableiten, Niemandsland identifizieren und entfernen. Was meine ich mit Niemandsland? Hier ist von Hazor die Rede. Der König Jabin lebte in Hazor und von da aus unterjochte er das ganze Land, denn in Hazor hatte er 900 eiserne Wagen stationiert. Wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass das gusseiserne Wagen waren, das waren leichte Holzwagen, aber an den entscheidenden Stellen mit so Eisenbeschlägen verstärkt. Also ähnlich wie wir das da oben finden, ne? Holz mit Eisen verstärkt. So müssen wir uns das vorstellen. Aber dieses Kriegsgerät war für den Infanteristen uneinnehmbar. 900 eiserne Wagen waren eine Macht, dem hatte Israel nichts entgegenzusetzen. Was an der Stelle überrascht, ist die schlichte Aussage, in Hazor geschah das alles. Also Hazor, wenn ich erstmal die Karte von Israel nehme, ich nehme jetzt nur den oberen Teil. Hazor finden wir hier, im Stammesgebiet von Naphtali. Und Hazor ist ein Ort, über den die Bibel öfter spricht. Wir lesen im Josua-Buch, Josua 11, Vers 13, dass das ganze Stammesgebiet Naphtali von Gott in die Hände der Israeliten gegeben wurde. Und keine Stadt haben sie so hart niedergeschlagen wie Hazor. Hazor war damals strategisch ein besonders wichtiger Ort. Und er ist der einzige Ort, von dem die Rede ist, dass er ganz geschliffen und verbrannt wurde. Also die Israeliten haben sich um Hazor gekümmert bei der Landeinnahme. Und zwar ordentlich. Und danach haben sie es einfach sein lassen. Und jetzt sind wir nur ein oder zwei Generationen später unterwegs in Richter 4. Und auf einmal lesen wir, jemand hat Hazor aufgebaut, hat 900 Wagen reingestellt und von da aus dirigierte er das ganze Land. Und ich lerne hier, liebe Leute, es reicht nicht aus, irgendeinen Bereich in unserem Leben zu erobern und der Herrschaft Gottes zu unterstellen und sich nicht mehr drum zu kümmern. Wenn es so einen Bereich in unserem Leben gibt, dann kommt der Feind und stellt seine 900 Wagen dort rein und von diesem Bereich, von diesem Niemandsland, um das wir uns nicht mehr kümmern, aus, dirigiert er unser Leben und bricht immer wieder ein und führt Feindschaft und unterjocht das, was Gott in unserem Leben tun will. Genauso ging es in Israel in der Zeit zu. Und jetzt will ich kurz die Brücke zu uns schlagen. Denk du mal über dein Leben nach. Hast du in deinem Leben eine Stadt, die Hazor heißt? Jeder von uns hat viele, viele Bereiche in seinem Leben. Verhältnis zu den Kindern, zur Arbeit, zur Ehe, zu Hobby, Musik, Sexualität, Urlaub. Das ist nur eine Auswahl. Und wir denken manchmal, ich bin ja mit Jesus gestartet. Ich habe ja mein Leben ihm anbefohlen. Aber wenn es irgendeinen Bereich gibt, den wir nicht bewusst unter die Herrschaft Gottes gestellt haben und immer wieder stellen, wisst ihr, ihr Lieben, dann nutzt der Feind genau diesen Bereich, um seine 900 Wagen reinzufahren und von da aus uns geistlich zu Fall zu bringen. Und diese Bereiche sehen unterschiedlich aus in unserem Leben. Ja. Zum Beispiel, wenn ich in meinem Betrieb, in dem ich arbeite, der faulste in der ganzen Abteilung bin, weil ich keine Lust habe, dorthin zu gehen. Es ödet mich einfach an, wenn ich daran denke, ich komme morgens hin und muss schon wieder diese Leute da treffen. Ja, möglicherweise, ich weiß nicht, wie du arbeitest. Ja. Und alles andere ist der Herrschaft Gottes unterstellt, aber ein Bereich nicht. Ihr Lieben, diesen Bereich wird der Feind nutzen, um dich anzugreifen. Am besten lässt sich das mit so einem Fass vergleichen, das mit solchen Dauben gebaut ist. Wenn eine Daube besonders tief ist, da fließt das Wasser raus. Es hilft nichts, die anderen Dauben höher zu machen. Es hilft nichts zu sagen, ich bin in meinem Betrieb faul, ja, habe keine Lust, hintergehe meinen Chef. Dafür komme ich aber jeden Sonntag eine halbe Stunde früher zum Gottesdienst und singe besonders laut mit. Also ich mache einen anderen Bereich besonders intensiv und stelle ihn besonders unter die Herrschaft Gottes. Dann wirst du in meinem Betrieb schon wieder gut werden. Dann hast du ein Hazor in deinem Leben, dass du nicht der Herrschaft Gottes unterstellst. Und weißt du, der Feind wird es nutzen. Er fährt seine Wagen dort hinein. Und von dort aus wird er versuchen, dich zu Fall zu bringen, wie er das in Israel getan hat. Und es lohnt sich, innezuhalten und darüber nachzudenken, wie sieht es aus in meinem Leben? Welcher Bereich ist so geartet, dass ich mir wünschte, niemand wüsste davon? Nicht mal der Herr selbst. Und glaubt mir, jeder von uns hat solche Schwachstellen in seinem Leben. Ich bin mir sicher, wenn ich durch die Reihen gehen und eure Köpfe aufklappen könnte und wir könnten alle reingucken und könnten sehen, was du so gedacht, gesehen und schon getan hast. Ich bin mir sicher, hier bliebe niemand mehr in diesem Raum. Wir gingen alle mit schamrotem Kopf raus. So sind wir Menschen. Aber ich lerne in diesem Kapitel, es reicht nicht aus, Hazor einmal zu zerstören und zu sagen, so, das war's, einmal unter die Herrschaft Gottes gestellt, das wird immer so bleiben. Es ist hilfreich, wenn wir darüber nachdenken, Herr, wo sind Dinge da, die ich nicht unter deine Herrschaft gebracht habe, über die ich immer wieder falle? Hilf es mir zu erkennen. Hilf mir nicht so zu handeln, wie Israel es tat. Einmal erobern und meinen, es wird schon alles gut. Wird es nicht. Man überrascht, oder es überrascht, wenn wir diesen Text lesen. Diese zerstörte Stadt ist auf einmal so stark, dass Israel ihr nichts mehr entgegenzusetzen hat. Nichts mehr. Welches ist der Bereich in deinem Leben, von dem du sagen würdest, oh, es gelingt mir nicht, den unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Mach dieses Fass auf für dich. Räum auf vom Herrn. Lass es nicht zu, dass der Feind seine eisernen Wagen dort reinfährt und dich zu Fall bringt. Ein typischer Kraftkiller. Wir meinen, es gäbe Bereiche, die gingen Gott nichts an. Im Neuen Testament finden wir dieses Beispiel, das Jesus gebraucht, indem er davon spricht, wenn jemand von einem Dämon befreit wird und es einfach dabei belässt, dann kommt der Feind mit 7 anderen Dämonen wieder und es wird schlimmer als vorher. Ja, Matthäus 12, die Verse 43 bis 45, haben wir dieses Beispiel Jesu. Es reicht nicht aus, ein Part in deinem und meinem Leben einmal dem Herrn anzubefehlen. Wir wollen darauf achten, es stets bewusst unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, würde ich ja gerne, versuche ich schon seit 2, seit 5, seit 10, seit 20 Jahren, ich pack's einfach. Nicht, was ist zu tun? Weiter zuhören. Ja, auch da wollen wir von Israel lernen. Ein zweiter Punkt fällt mir auf. Ausschleichen, verhindern. So habe ich das für mich überschrieben. Geistliches ist ein scheues Gut. Es schleicht sich aus unserem Leben, wenn wir nicht bewusst darauf achten. Achten wir mal, wie unsere Geschichte in den vorangegangenen Versen eingeleitet wird. Da lesen wir in Kapitel 3, Abvers 12, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Da machte der Herr den Eglon, den König der Moabiter, stark gegen ihn und dann wird unsere Geschichte weiter erzählt. Es beginnt sich wieder so ein Rad zu drehen und der Herr beruft den Richter Ehud. Und der Ehud, gemeinsam mit Shamgar, so heißt der zweite Richter, der da mit unterwegs war, die zwei befreien Israel. Und solange der Ehud da war, so lesen wir es in Kapitel 4, Vers 1, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Solange der Ehud da war, ging es Israel gut. Der Text davor spricht, dass sie 80 Jahre Ruhe hatten. Das ist die längste Phase der Ruhe, die uns im Richterbuch überhaupt beschrieben wird. 80 Jahre. Vor 80 Jahren gab es den Ehud und der hat unser Volk in die Freiheit geführt. Aber 80 Jahre sind auch zwei Generationen. Und wir merken, wie die Enkelkinder nicht mehr selbstverständlich den Glauben der Großväter leben, sondern der Glaube hat sich offensichtlich ausgeschlichen. Es ist kein inneres Halten an Gott, sondern allein der äußere Zwang. Ja, solange der Ehud lebt und sagt, was wir tun sollen, machen wir es. Kaum ist er weg, dann fühlen wir uns nicht mehr an Gott gebunden. Es hält uns innerlich nicht beim Herrn. Glaube schleicht sich aus, wenn nur der äußere Zwang uns hält. Ein Ehud, der immer da ist und sagt, na, bist du Sonntag in der Kirche gewesen? Hast du die Bibel gelesen? Hast du gebetet? Und es gibt ja Christen, die lieben das, wenn sie für alles Regeln haben. Aber das ist kein Zeichen von intensivem eigenen Glauben. Denn wenn der Ehud mal weg ist, der uns die Regeln gibt, wie sieht dann unser Leben aus? Und wir erkennen hier bei Israel, Geistliches schleicht sich aus. Auf einmal leben sie wieder so wie die Völker um sie herum. Sie beginnen mehr und mehr den Götzen zu dienen. In einem Kommentar las ich den Satz, wie Israel, wie es im Buch der Richter dargestellt wird, verdeutlicht den Unterschied zwischen religiöser Reform und geistlicher Erweckung. Reformation verändert für eine gewisse Zeit das Verhalten, während Erweckung dauerhaft das innere Wesen verändert. Und sobald der Druck weg ist, reicht Reformation nicht aus. Wir brauchen Erweckung. Die Nähe zu Gott muss von innen ausgehen. Das muss uns in seiner Gegenwart halten. Und ich stelle auch fest, es ist ein langsames Angleichen an die Welt. Hier werden uns lange Zeitabschnitte genannt. 80 Jahre, zwei Generationen. 20 Jahre Unterdrückung. Und der Glaube spielt eine ganz geringe Rolle über die Zeit. Ja, da wird vielleicht nur noch vorm Essen gebetet. Die Bibel vielleicht nur noch zum Hauskreis gelesen. Und gebetet miteinander wird gar nicht mehr. Glaube kann sich ausschleichen. Jemand brachte das mal mit einem guten Vergleich auf den Punkt. Ja. Aus dem Tagebuch einer Bibel. Januar. Es ist eine sehr arbeitsreiche Zeit für mich. Die meisten aus der Familie haben beschlossen, mich im Laufe des Jahres einmal durchzulesen. In den ersten beiden Wochen war ich sehr beschäftigt. Doch jetzt haben sie mich vergessen. Februar. Frühjahrsputz. Ich wurde gestern abgestaubt und wieder an meinen Platz gestellt. Mein Besitzer hat mich letzte Woche einmal für ein paar Minuten gebraucht. Er hatte mit jemandem einen Streit gehabt und hat ein paar Stellen nachgeschlagen, um zu beweisen, dass er recht hatte. März. Am 1. des Monats hatte ich einen sehr arbeitsreichen Tag. Mein Besitzer wurde zum Vorsitzenden der Industrie- und Handelskammer gewählt und hat mich gebraucht, um eine Rede vorzubereiten. April. Großvater hat uns in diesem Monat besucht. Er hat mich eine Stunde lang auf dem Schoß gehabt und aus 1. Petrus 1, die Verse 5 bis 7, den Text, den du uns, Tommy, nahegebracht hast, vorgelesen. Er scheint mehr von mir zu halten als einige Leute aus meinem eigenen Haushalt. Mai. Ich habe ein paar grüne Flecken auf meinen Seiten. Einige Frühlingsblumen wurden zwischen meinen Seiten gepresst. Juni. Ich sehe aus wie ein Sammelalbum. Sie haben mich mit Zeitungsausschnitten vollgestopft. Der Mädchen hat geheiratet. Juli. Heute haben sie mich in den Koffer gepackt. Anscheinend fahren wir in den Urlaub. Ich wünsche, ich könnte zu Hause bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich mindestens 2 Wochen lang hier eingeschlossen bin. August. Ich bin immer noch im Koffer. September. Endlich wieder zu Hause. An meinem alten, gewohnten Platz. Ich habe eine Menge Gesellschaft. 2. Frauenzeitschriften und 4 Comichefte wurden auf mich gestapelt. Ich wünschte, ich würde so oft gelesen werden wie sie. Oktober. Heute haben Sie ein bisschen mehr gelesen. Jemand im Haus ist sehr krank. Gerade jetzt liege ich mitten auf dem Kaffeetisch. Ich glaube, der Pastor kommt zu Besuch. November. Zurück an meinem alten Platz. Jemand hat heute gefragt, ob ich ein Sammelalbum sei. Dezember. Die Familie macht sich für die Ferien bereit. Ich schätze mal, dass ich wieder unter Geschenkpapier und Paketen verschwinden werde, so wie es jedes Jahr um die Weihnachtszeit ist. Aber zumindest werde ich nächsten Monat ja wieder für ein paar Wochen gelesen. Ich fand das sehr beeindruckend, als ich das gelesen habe. Weil ich dachte, wie sehe das Tagebuch meiner Bibel aus? Vielleicht auch das Tagebuch deiner Bibel. Glaube schleicht sich aus. Über 20, über 80 Jahre hier in unserem Bereich. Und mir fällt auch noch auf, wer Gott vernachlässigt, verschiebt den Fokus auf ein angenehmes Leben. Ist es uns aufgefallen? Der Grund wird uns genannt, weshalb es ihnen schlecht geht. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Ich könnte auch sagen, sie weichen ab vom Herrn und sündigen. Das ist ihr Problem. Aber worum beten sie? Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn er, der Jabin, hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt, 20 Jahre lang. Also, rufen sie zum Herrn, weil ihnen ihre Sünde leid tut? Offensichtlich nicht, sondern wir werden unterdrückt. Es geht uns schlecht. 900 Wagen, dem haben wir nichts entgegenzusetzen. Und wenn wir jetzt Kapitel 5, dieses Siegeslied, dann lesen die Verse 6 und 7, dann wird deutlich, was dir noch nicht gefiel. Man konnte nicht mehr reisen, die Wege waren nicht mehr sicher. Das Land war einsam geworden, es ging ihnen richtig schlecht. Und siehe da, auf einmal fangen sie an zu beten. Aber worum beten sie? Nicht ob ihrer eigenen Schuld, ob der Not. Ja, und wir haben im Deutschen ja auch das Sprichwort, Not lehrt beten. Das stimmt. Und wir sollen auch Zuflucht beim Herrn nehmen. Aber wir sollen nicht nur beten, Herr, mir geht schlecht, mach, dass es besser wird. Das greift offensichtlich zu kurz. Das war die Perspektive der Israeliten. Mach, dass die 900 Wagen wegkommen. Dass wir uns vom Herrn entfernt haben, davon finden wir kein Wort in diesem Text. Mach, dass die 900 Wagen wegkommen. Die bedrücken mich, die beklauen mich, die machen mir Angst. Herr, mir bleibt kein Geld mehr am Ende des Monats. Ich habe Angst, wenn ich abends rausgehe. Ja, ich kann nicht mehr schön essen gehen und nicht in Urlaub fahren. Es sind ja diese 900 feindlichen Wagen da. Und es lohnt sich, innezuhalten und mal die Frage zu stellen, jetzt ich nicht für dich, aber du für dich. Was macht dein Gebet aus? Wie viel oder wie oft kommen die 900 Wagen vor? Die Dinge, die dein Leben unbequem machen. Und das ist ein Teil unseres Lebens, Leute. Ich will nicht sagen, das tangiert Gott nicht. Natürlich gibt es menschliche Not, die wir mit Gott teilen wollen. Aber wenn die Perspektive nur die ist, Herr, mir geht es gerade schlecht, mach, dass es mir besser geht, dann ist das ein ganz schwacher Glaube. Bei den Israeliten finden wir das. Die Perspektive war nicht, da ist Schuld, Herr. Ich muss umkehren. Ich muss bekennen vor dir. Sondern nur, da ist Not. Herr, mach mal, dass es besser wird. Das fällt mir auf. Ein weiterer Energiefresser, den ich in diesem Text finde. Geistliche Verantwortung suchen und wahrnehmen. Die Deborah ist eine beeindruckende Frau. Ihr Name bedeutet Biene. Ja, also wahrscheinlich war die so rührig. Ja, im Russischen gibt es dieses wunderschöne Wort Schustraja. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Ja, ich kenne nur 3 bis 5 russische Worte. Das ist eins davon, weil das ist nützlich. Ja, also, das meint, die war irgendwie immer in Bewegung und hat was umgesetzt und was gemacht. Wo Deborah war, da wurde was gerissen. Ja. Und Deborah ist eine sehr, sehr beeindruckende Person in diesem Text. Allerdings, wenn ich diesen Text lese, bin ich auch etwas überrascht. Denn mir stellt sich die Frage, wo sind die Männer? Wo sind die Männer in diesem Text? Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, Gott hat dem Mose geboten, wie das Volk geleitet sein soll. Er soll Älteste einsetzen, die in Teilbereichen richten und das Volk führen. Und wenn wir das Richterbuch aufschlagen, dann stellen wir auch fest, an anderen Stellen funktionierte das. Beispielsweise in Richter 20, Vers 2, da ist eine ganz ähnliche Situation. Es kommt Not und die Ältesten und die Oberen des Volkes tun sich zusammen. Sie leiten. Wo leiten die Männer in Kapitel 4? Wir haben da einige Hinweise, die Verse 6 und folgend. Die Deborah sandte hin und ließ rufen den Barak, den Sohn Abinoams, aus Kedesch in Naphtali und ließ ihm sagen, hat der Herr dir nicht geboten, der Gott Israels, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit von Naphtali und Sebulon. Ich will dir Sesera in die Hand geben, ich fasse das zusammen. Und die Antwort Baraks ist, wenn du mit mir ziehst, so will ich gehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so gehe ich auch nicht. Ja. Und dann denke ich, Moment. Wie passt das zusammen? Wo sind die Ältesten, die vorangehen? Wo sind die Männer des Glaubens? Sie sagen, Deborah, danke, dass du uns darauf aufmerksam machst. Natürlich ziehe ich los, wenn der Herr bei mir ist, dann reicht das doch. Ich vermisse das in diesem Text. Und wenn ich die Bibel durchlese, dann stelle ich fest, dass es oft starke Frauen gab, ja, die als Prophetinnen eingesetzt wurden. Als Prophetin wird uns beispielsweise die Miriam genannt, die Hulda, Noada in Nehemia 6, die ist eher weniger bekannt. Uns wird die Hanna genannt, die Töchter des Philippus in Apostelgeschichte 21. Immer wieder hat Gott Frauen berufen, die leiten und vorangehen sollten. Er hat immer wieder starke Frauen als Prophetinnen eingesetzt. Und doch bleibt die Frage hier offen, wo sind die Männer in dieser Zeit gewesen? Das fällt mir auf beim Lesen. Ja, und ich möchte das für uns zusammenfassen. Die Bibel spricht darüber, Männer und Frauen sind gleichwertig. Es ist nicht so, dass ein Teil hier einen besonderen Wert hätte. Männer und Frauen sind gleichwertig. Männer und Frauen sind unterschiedlich beauftragt. Sie haben die gleiche Aufgabe, aber mit unterschiedlichen Beauftragungen. Und Männer und Frauen stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und das ist, was mir hier auffällt, wenn ich diesen Text hier lese. Deborah scheint keine andere Wahl zu haben, denn das Auftreten der Männer befremdet in dieser Geschichte. Und ihr Lieben, wenn wir, und jetzt können die Frauen mal weghören, ja, wenn wir Männer aufhören, Verantwortung zu übernehmen, in den Bereichen, in die der Herr uns gestellt hat, ihr Lieben, dann bringen wir unsere Frauen in ganz schwierige Situationen. Wenn ich als Mann meine Rolle nicht fülle, kann meine Frau ihre Rolle auch nicht füllen. Und umgekehrt genauso. Wenn meine Frau ihre Rolle nicht ausfüllt, dann kann ich als Mann meine Rolle auch nicht füllen. Wir sind in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und immer wenn du darüber nachdenkst, warum ist da ein Mann oder eine Frau, die ihre Rolle nicht einnimmt oder seine Rolle nicht einnimmt, dann wollen wir nicht nur auf den Mann oder die Frau blicken, sondern wir müssen auch die andere Seite immer betrachten. Wie kommt es, dass die Deborah vorne steht und den Laden rockt? Die Antwort ist einfach, weil die Männer es nicht tun. Und ich freue mich, dass es Frauen wie Deborah gibt. Aber der Kritikpunkt gilt nicht Deborah. Der Kritikpunkt gilt uns Männern. Ein typischer geistlicher Energiefresser ist, wenn wir Verantwortungen nicht wahrnehmen. Das gilt sowohl den Männern als auch den Frauen. Wir sind unterschiedlich beauftragt. Und jetzt meine Frage an dich als Mann. Gehörst du zu denen, die zu Hause geistlich leiten? Die in der Gemeinde geistlich leiten? Die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen? Bist du der, der sagt, komm, lass uns zusammen beten? Ja, mir fiel das auf, als ich das für mich so durchdachte. Bei uns in der Familie ist das oft so, wenn meine Frau und ich zusammen beten, dann geht die Initiative ganz oft von ihr aus. Ja, und da muss ich auch sagen, da kann ich ruhig noch eine Schippe geistlicher Verantwortung draufwerfen bei mir. Bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir genug Männer haben, die leiten, die Verantwortung übernehmen und vorangehen. Und ich freue mich über alle Männer, die wir haben dürfen in dieser Gemeinde, die das tun. Aber bei der Gelegenheit, es könnten ruhig noch ein paar mehr werden. Es könnten ruhig noch ein paar mehr werden. Und ich möchte nicht, dass wir eine Gemeinde werden, die auf die schimpft, die übernehmen, weil andere sich drücken, sondern dass wir die herausfordern, die nicht übernehmen. Tolstoi hat das in einer wunderschönen Geschichte zum Ausdruck gebracht. Ein alter Mann sitzt an einem russischen Brunnen in irgendeinem Dorf. Und drei Frauen kommen Wasser holen. Und die erzählen miteinander. Alle drei Frauen loben ihre Söhne. Ja. Die eine sagt, mein Sohn ist so geschickt, was der anpackt, das wird fast schon zu Gold und so sportlich, weil der mit seinen Händen einfach so geschickt ist. Und die zweite Frau sagt, das ist noch gar nichts. mein Sohn, der kann so singen, also wenn der singt, das ergreift die Herzen, die Menschen bleiben stehen und Tränen laufen. So eine Stimme hat er. Und die dritte Frau kommt her und sagt, ich weiß gar nicht, was an meinem Sohn so besonders ist. Irgendwie ist er toll, aber irgendwie weiß ich jetzt auch gar nicht, was er so besonders hat. Ja, die Frauen schöpfen ihr Wasser und gehen mit diesen schweren Eimern dann zurück zum Dorf. Und der ältere Herr folgt ihnen. Und weil es so schwer ist, machen die zwischendurch eine Pause. Und da kommen die drei Jungs angelaufen. Der eine sieht die Mütter, springt auf die Hände, macht zwei Purzelbäume, läuft im Handstand noch ein Stück und alle sagen, wow. Ja. Und der zweite kommt daher und fängt an zu singen und es rührt die Herzen der Frauen. Und der dritte schaut sich ein bisschen um, sieht, wie müde die Mama ist, nimmt die Eimer und trägt sie nach Hause. Und dann sagen die drei Mütter, sag mal, was hältst du denn von unseren drei Söhnen? Und der Mann sagt, wieso drei Söhne? Ich habe nur einen Sohn gesehen. Da dachte ich, was für ein gutes Bild. Einer, der kommt und sieht und nimmt und trägt. Und ihr lieben Männer, lasst uns herausfordern lassen von dieser Situation hier in Richter 4. Dass wir die sind, die geistliche Verantwortung übernehmen. Dieser Text hat so einen ganz bitteren Unterton. Ich habe das Mama Deborah genannt. Ja. Denn es wird deutlich, dass Gott seinem Volk einen weiblichen Richter gibt, bedeutet, dass er sie wie kleine Kinder behandelt. Und genau das waren sie, wenn es um geistliche Dinge geht. Deborah war sowohl Richterin als auch Prophetin. Und achten wir mal, was sie selbst sagt in Richter 5, Vers 7, das ist ihr Siegeslied. Sie ruhten in Israel, bis ich Deborah aufstand, eine Mutter der Israeliten. Ja, also das sind erwachsene Männer und alles, aber die sind wie Kinder, wie eine Mama muss ich mich um die kümmern. Da fehlt's. Das überspringe ich meinen letzten Punkt für heute. Das klingt ja alles relativ frustrierend. Ich hoffe, herausfordernd für dich. Was ist also zu tun? Nun, auch das lerne ich in dieser Begebenheit. Wir wollen mit der Gnade Gottes rechnen. Denn Gott wendet sich ja seinem Volk zu, obwohl viele Dinge nicht optimal laufen. Obwohl es ganz viel zu beklagen gibt in dieser Situation. Sagt Gott nicht, na pass auf, wenn alle Götzen draußen sind, wenn alle Männer zu Hause führen, also jeden Tag mindestens zwei Kapitel mit der Familie zusammenlesen, ja, wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, den es noch nicht gab, ja, und verschiedene andere Dinge. Wenn all die Bedingungen erfüllt sind, sodass ihr fromm genug seid, dann wende ich mich euch langsam mal zu. Das passiert nicht. Mich beeindruckt am meisten an dieser Geschichte die Gnade Gottes. Er hört das Schreien seines Volkes, obwohl so vieles ungeschickt eingefädelt ist. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, wir müssen nicht warten, bis wir endlich gut sind, so gut, dass Gott sich uns zuwendet, sondern mit den Abgründen unserer Seele und unseres Tun dürfen wir uns an Gott wenden und sagen, Herr, so bin ich. Verzeih mir. Erbarm dich über mich. Vergib du mir. Ich will den Weg wieder mit dir gehen. Und wenn es das 10., das 20., das 100. Mal ist, dass ich gefallen bin, so will ich doch wieder aufstehen und sagen, Herr, erbarm dich und geh in deiner Gnade deinen Weg mit mir. 20 Jahre lang hat Israel gesündigt und nach 20 Jahren haben sie kapiert, wir müssen uns dem Herrn zuwenden. Und nach 20 Jahren ist Gott immer noch nicht müde und sagt, oh, Pech gehabt, ich kümmere mich nicht mehr um euch. Nein. Und jetzt bin ich auch wieder bei diesem Bereich des Niemandslands. Wenn du merkst, da ist ein Bereich in meinem Leben, mit dem komme ich überhaupt nicht klar, dann gilt für dich und mich in besonderer Weise, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen wieder aufstehen. Wir dürfen trotz einem Berg des Versagens uns an Gott wenden und dürfen sagen, Herr, erbarm dich, Herr, vergib. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott vergibt, dass er uns neu starten lässt. Damit wird Sünde nicht bagatellisiert. Aber der Punkt, dass ich so viel Sünde angehäuft habe, dass Gott sagt, nö, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, den Punkt wird es nicht geben. Auch wenn du 20 Jahre lang Götzendienst betrieben hast, wie Israel es hier in unserer Begebenheit tat. Wir dürfen auf die Gnade Gottes vertrauen und dürfen aufstehen und dürfen neu starten. Und ich liebe die Geschichte, weil mir fällt auf, in seiner Gnade spricht Gott in den ganz normalen Lebensalltag hinein. Stell dir vor, du stündest an Gottes Stelle und da würde ein Herr mit 900 Streitwagen kommen. Also damals militärisch uneinnehmbar. Die waren nicht zu überwinden. Welche Strategie hättest du gewählt, um 900 Wagen zu stoppen? Also ich hätte jetzt gedacht, oh, nicht klotzen, nicht kleckern. Ja? Also Felsen regnen lassen oder Feuer oder Erdbeben. So was ganz Wildes muss daher kommen. Wisst ihr, was Gott tut? Kapitel 5, Vers 4. Regen. Das war's. Regen. Er lässt einfach regnen, mit ein bisschen Wind dazu. Und der Boden weicht so auf, dass diese schweren Wagen stecken bleiben. Und darauf waren die nicht vorbereitet. Sie beginnen sich zu fürchten, von den Wagen zu springen und vollkommen strategielos davon zu laufen. Gott antwortet mit Regen. Es gefällt ihm offensichtlich, mit den kleinen Dingen des Alltages zu handeln. Wir denken manchmal, ach Herr, du könntest doch mal meinen Kollegen verändern. Blitzschlag oder so, was ganz Wildes. Aber Gott ist so scheinbar nicht. Ihm gefällt es, durch die kleinen Dinge des Alltages zu wirken. Ganz normal, in 2019 in Deutschland möchte er, dass du in deinem Alltag dich ihm anvertraust und auf seine Gnade vertraust und betest, Herr, hilf. Herr, hilf mir im Umgang mit meinem Kind, bei dem ich ratlos geworden bin. Hilf mir im Umgang mit meinem Ehepartner. Hilf mir im Umgang mit meinem Mitbruder und meiner Mitschwester in der Gemeinde, mit dem ich nicht zurechtkomme. Herr, hilf mir. Und du darfst gespannt drauf sein, welchen Regen Gott schickt. Er neigt sich herab zu uns. Nicht immer im Wundersamen. Für gewöhnlich liebt Gott es, durch Gewöhnliches zu wirken. Ist manchmal ein bisschen wenig Action. Aber ganz normal, wie der Alltag bei dir und bei mir läuft. Wir haben Grund, mit der Gnade Gottes zu rechnen. Denk dein Leben bitte durch. Wo sind geistliche Energiefresser, die dich lahmlegen? Wo hast du ein Niemandsland zugelassen in deinem Leben, das du dem Herrn nicht anbefohlen und nicht unter seine Herrschaft stellen kannst oder willst oder beides? Wo schleicht der Glaube sich aus und wir müssen uns wieder neu aufmachen? Wo haben wir Verantwortungen schleifen lassen, die wir wieder suchen und wahrnehmen wollen? Wo muss ich es lernen, mich neu der Gnade Gottes anzubefehlen? Aber gib dich bitte nicht damit zufrieden, mit einem leeren Akku geistlich unterwegs zu sein. Amen.